Es folgt Professor Dr. Hartmut Schröder von der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt-Oder, mit einem Ausschnitt aus einer Podiumsdiskussion.
Wenn ein Einzelner ein Tabu bricht, dann merkt das fast niemand. Das merkt vielleicht ein anderer noch. Und es hat meistens auch keine gesellschaftlichen Folgen. Die Medien, auch in der Mediengeschichte, so wie das anfing, haben da eben ganz andere Herangehensweisen. Und durch die modernen Massenmedien haben wir zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte die Möglichkeit, relativ schnell alte Tabus in Frage zu stellen. Jede Gesellschaft hat Tabus und jede Gesellschaft auch in Zukunft wird Tabus haben. Gesellschaften ohne Tabus wird es nicht geben können, die sind nicht lebensfähig. Aber auf der anderen Seite sind Gesellschaften mit zu starren Tabus auch nicht lebensfähig. Das heißt, die Tabus müssen sich ändern, sie müssen sich anpassen. Ich bringe das jetzt mal vielleicht auf einen fast absurden Schluss. Wenn wir an EHEC denken, dann könnte es durchaus sein, dass wir in 5 Jahren ein Salattabu haben. Ja, dass wir uns davor ekeln, nicht gekochten Salat zu essen. Das hört sich jetzt absurd an. Aber so etwas kann durchaus aus einer Entwicklung entstehen, die gar nichts mit unseren Gefühlen zu tun hat. Ja? Ähnlich war das eben mit dem Spucken um die Jahrhundertwende. Das galt vorher als medizinisch sinnvoll, ja? Genauso wie wir heute noch denken, Salat essen, Rohkost ist gut. Wenn wir jetzt denken, das könnte sein, dass da irgendwie so kleine Tierchen drin sind und dass da was ganz Schlimmes bei passiert, dann werden wir unsere Kinder so erziehen, dass die vor rohen Eiern oder vor ungewaschenem oder vor ungekochtem Salat Ekel empfinden und das dann als Tabu ratifizieren, sodass dann auch gar nicht mehr gesellschaftlich ein Verbot erlassen werden muss, so wie das jetzt, glaube ich, gerade bei den Gesundheitsämtern mit den Sprossen passiert, das wird in Restaurants ja wirklich untersagt, sondern das ist selbstverständlich, das macht man nicht. Wenn Sie an diesen Großbereich der Nahrungstabus denken und mal weltweit so gucken, welche Kulturen haben welche Nahrungstabus, da fallen Sie aber teilweise wirklich um, ja. Dass rohe Eier nicht gegessen werden können, ja, weil das ist ja eigentlich ein Embryo, den man da isst, ja, dass andere Kulturen gerne Ochsenaugen essen und teilweise, wenn ich jetzt an meine China-Aufenthalte denke, dass es wichtig ist, dass das Tierzeug auch noch krabbelt, ja, dass man noch sieht, das ist irgendwie jetzt nicht verdorben. Also da gibt es schon heftige Unterschiede. Und alles hat irgendwo, wenn man das auch ernährungswissenschaftlich sieht, einen Sinn. Ja? Nur wenn es wirklich sinnhaft ist, kann es sich kulturell auch so tradieren, dass es dann letztendlich wirkt. Ja,
ja, hallo, Christian Strüppel. Ich habe eine Verständnisfrage, und zwar an Herrn Schröder. Es ging um das Handlungstabu im Fernsehen, in den Medien, und da hatten Sie gesagt, das kann nicht sein. Also solange Sie Kommunikationstabus brechen, ginge das in Ordnung. Bei Handlungstabus wäre das nicht so. Jetzt werden im Internet, im Fernsehen oder so ja Menschen umgebracht. Zwar nicht real, aber ja durchaus fiktiv. Und auch gequält und alles andere, also sozusagen fiktive Handlungstabus werden im Fiktiven ja gebrochen. Reale Menschen aber umzubringen, das wäre dann aber ja verboten. Also, und Sie hatten ja jetzt eben den Unterschied gemacht zwischen Tabu und Verbot, und da wollte ich fragen, ob das dann tatsächlich ein Tabu ist oder ob das halt einfach dann ja auch einfach nur ein strafrechtliches Verbot ist. Daran anschließend dann die Frage, Sie haben gesagt, die Wissenschaft hat keine Tabus, keine Thementabus. Mir würde sofort einfallen, dass man die Forschungsfrage, hat der Holocaust stattgefunden, nicht mehr stellen darf. Allerdings frage ich mich, ist das ein Tabu oder auch ein Verbot?
Ja, zum Letzteren gibt es ja, glaube ich, ganz klar auch rechtliche Rahmenbedingungen, sodass ich das jetzt in der Wissenschaft überhaupt nicht als Frage sehen würde, ja, im Moment. Es sind eher bestimmte öffentliche Diskurse, die dazu stattgefunden haben, immer wieder, ja. Aber in der Wissenschaft gilt eben streng genommen wirklich, dass Themen keine Tabus sind. Selbst bei umstrittenen Themen wie jetzt Genforschung wird das Thema an sich nicht tabuisiert, sondern es geht dann um die Zielsetzungen, um die Forschungssettings und um Methoden, die dabei angewendet werden. Also in der Hinsicht denke ich, Wissenschaft ist ein relativ tabufreier Bereich, wobei wir natürlich, ohne das zu wissen, auch bestimmte Tabus aus unserer Sozialisation mit reinbringen. Zum Beispiel die Trennung von Wissenschaft und Spiritualität wäre so etwas. Ja. Es gibt ja durchaus Menschen, die das nicht trennen. In der Wissenschaft trennen wir das. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sei jetzt mal dahingestellt. Der andere Punkt mit den Handlungstabus und den Kommunikationstabus, es gibt ja zwischen diesen beiden noch mehr. Ich möchte das mal am Beispiel auch des Tötens darstellen und ausgehend von einer Benetton-Werbung. Vielleicht können Sie sich auch daran erinnern, das war eine Werbung, die auch dann bis zum Bundesverwaltungsgericht und Bundesgerichtshof gegangen ist, wo das T-Shirt eines getöteten Soldaten im Kosovo oder Kroatien, ich weiß nicht, irgendwo in diesem Raum gezeigt worden ist. Wenn man das genauer gelesen hat, hat der Vater des getöteten jungen Soldaten das zur Verfügung gestellt und das hatte auch eine klare Kontextualisierung. Jetzt sind ja verschiedene Dinge drin. Es ist einmal die Kommunikation darüber. Kommuniziert man das? Kommuniziert der Vater, dass sein Sohn da getötet worden ist? Es ist das Bildtabu. Das gab es bei Benetton ganz häufig, auch mit menschlichen Knochen, die abgebildet worden sind. Und dann das eigentliche Handlungstabu. Und bei dem Handlungstabu haben wir natürlich einerseits so etwas Rechtliches im Hintergrund. Und das, was Sie angesprochen haben, ist mit Sicherheit rechtlich klar geregelt, sodass wir da auch gar nicht vom Tabu sprechen können. Aber im rechtlichen Bereich haben wir bei solchen Handlungstabus ja bisweilen auch Schwierigkeiten. Ich zitiere jetzt mal eine Aussage, die man selber nicht sagen darf, darum zitiere ich sie. Dieses bekannte Tucholsky-Zitat, Soldaten sind Mörder. Ja? Das darf man ja nicht sagen, man darf es zitieren. Das ging über 50 oder 60, 70 Jahre durch deutsche Gerichte. Was ist jetzt hier passiert? Natürlich ist Töten ein Handlungstabu. Töten ist auch verboten. Aber es ist in bestimmten Sondersituationen wiederum sogar nicht nur nicht verboten, sondern es wird gefordert, erwünscht. Ja. Hier sind wir jetzt in so einem Konfliktbereich auch. Und da hat eben bei diesem Tötungsverbot durchaus auch so einen Restfaktor von Tabu, der da noch mitwirkt. Und ich glaube, an dem Beispiel sieht man auch sehr gut, dass also die Reichweite eines solchen Tabus mit meinen eigenen grundlegenden Wertesystemen zusammenhängt. Und diese Wertesysteme sind ja auch in unseren Gesellschaften heute nicht unbedingt identisch. Ja, es gibt auch in unserer Gesellschaft, glaube ich, heute durchaus eine Gruppe, die klar sagen würde, ja, Soldaten müssen das tun, das geht gar nicht anders. Ja, aber wahrscheinlich eine andere Gruppe würde auch sagen, nein, aus ethischen Gründen muss ich das ablehnen. Für mich gibt es eben dieses Tabu auch. Und in dem Sinne ist ein Tabu mehr als ein Verbot, weil es auf einer anderen Ebene wirkt. Und das meinte ich eben in Bezug auch jetzt auf Fernsehen, also das mit dem Töten von Menschen im Fernsehen, das ist mir klar, das wäre jetzt kein Tabubruch, sondern das wäre einfach ein Verbrechen. Aber es gibt ja andere Dinge, wo Menschen vielleicht auch subtil gequält werden. Ob Dieter Bohlen da schon diesen Tatbestand erfüllt, weiß ich nicht. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ja? Ist es damit klar?
Nehmen wir mit, dass das sehr schwierig ist, dann in so einem Fall halt Verbot und Tabu voneinander zu trennen. Frage mich allerdings, ob es in dem dann auch sowas wie eine Institutionalisierung des Tabus zu einem Verbot dann auch gegeben hat.
Ja, das ist genauso. Und Sie sehen es vielleicht noch deutlicher an Inzest. Ja? Inzestverbot und Inzesttabu, das sind zwei verschiedene Dinge. Es gab ja vor 3 oder 4 Jahren diesen Prozess in Leipzig auch. Ich weiß nicht, wer das mitverfolgt hat, wo ein Geschwisterpaar mittlerweile 3 Kinder hatte. Das ging ja damals sehr konträr auch durch die Presse. Dabei wurde dann auch mal die Frage gestellt, wie ist es in anderen europäischen Ländern? Das ist ja nicht überall so. Ja, wie war es in der Geschichte? Das sind unheimlich komplexe Dinge. In Deutschland ist es aber aus historischen Gründen so eingetreten, dass es eben nicht nur ein Tabu ist, sondern es ist eben auch ein Verbot. Es wird eben strafrechtlich verfolgt. Und in der Darstellung, in der Presse, in den Medien wurde da ja teilweise sogar sehr massiv auch Partei ergriffen für dieses Geschwisterpaar, ja, weil das ist eine eigene Geschichte wieder, wie das entstanden ist und was passiert jetzt mit diesen 3 Kindern, ja, also alles so ein Hin und Her, das sind unglaublich komplexe Dinge. Und wenn wir es nur mit Verboten zu tun hätten, wäre das ja alles relativ einfach zu lösen. Man könnte es juristisch lösen. Tabus kann man juristisch nicht lösen und auch nicht per Volksabstimmung. Ja.
Ich hätte auch noch mal eine Frage an Herrn Professor Dr. Schröder. Und zwar, wir sitzen hier auf einer Veranstaltung von der FSF und aber auch von der FSM. Und wir reden die ganze Zeit nur über Tabu, oder sprechen von Tabus im Rundfunk. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es seit der Einführung des Internets keine Tabus mehr, zumindest keine medialen Tabus mehr gibt. Was macht das, was bewirkt das oder was macht das, oder was bewirkt das auf den Einzelnen, auf unsere Gesellschaft? Gibt es da, wie wird da der wissenschaftliche Diskurs geführt in Hinsicht auf Tabus oder auf das Brechen von Tabus?
Ja, ich glaube, ich verstehe Sie so, dass durch das Internet sozusagen alles, was überhaupt denkbar ist, machbar ist, auch präsent ist. Könnte man ungefähr so sagen, ja. Da gibt's nichts mehr, was verschwiegen wird. Und ich stimme Ihnen da auch zu. Ich staune manchmal selber, wenn man nach bestimmten Dingen sucht. Es gibt für alles irgendwas, ja. Da haben Sie also in dem Punkt recht. Allerdings bin ich doch nicht ganz der Meinung, dass damit das Tabu-Thema aufgehoben worden ist, weil es handelt sich hier um etwas Singuläres. Das wollte ich gerade an einem Beispiel auch sagen. Ich war in den letzten Jahren relativ häufig in Mittelasien eingeladen, in Kirgisistan, Kasachstan, also in diesen jungen Republiken, wo ja kulturell auch ein unglaublich starker Wandel im Moment eintritt, wo es sehr viele Tabus gibt, die wir überhaupt nicht kennen. Ich sollte dort über Tabus sprechen. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und es sind da auch einige interessante Doktorarbeiten entstanden. Jetzt war es aber so, dass die vor meiner Ankunft, die können dort über Satellit auch alle privaten Sender aus Deutschland empfangen. Ich habe das dort im Goethe-Institut gemacht und an germanistischen Fakultäten. Die waren sehr gut aufgeklärt, was Deutschland betrifft. Und zwar haben die in erster Linie, das war vor 3-4 Jahren, die deutschen Talkshows sich angeschaut in den privaten. So, und die waren genau der Meinung, auch wie Sie das jetzt sagen, na, in Deutschland gibt's doch überhaupt keine Tabus. Da kann man alles, ja, also es fing an, Sex mit Tieren, das ist doch für Deutsche überhaupt kein Problem, da spricht man sogar im Fernsehen drüber. Vielleicht sehen Sie daran, was ich meine, ja. Nicht die Präsenz an sich von etwas, das gab's in der Kulturgeschichte immer, ja. Es gab pornografische Literatur seit tausenden von Jahren, ja. Nicht die Präsenz an sich stellt ein Tabu in Frage, ja, sondern ein Tabubruch muss irgendwie etwas Massenhafteres sein. Ja. Es muss wirklich Gesellschaft bewegen. Und das kann jetzt möglich sein, dass durch das Internet wirklich was bewegt wird, dass sich was verändert. Das glaube ich auch. Ja. Aber ich denke auf der anderen Seite auch, dass da auch so etwas wie eine Selbstregulation stattfindet. Dass bestimmte Angebote, die da sind, auch nur von einem bestimmten Kreis, von bestimmten Gruppen wahrgenommen werden. Und für die ist es dann eben halt wichtig, für die ist es auch völlig enttabuisiert, aber für die anderen ist es nach wie vor so tabuisiert wie vor 50 Jahren. Ja. Also ich glaube, dass alleine die mediale Präsenz nicht bedeutet, dass sich gesellschaftlich etwas geändert hat. Wenn im Fernsehen ständig etwas gezeigt wird, ständig locker vom Hocker über alles Mögliche gesprochen wird, ja, so bedeutet das noch lange nicht, dass, wenn Sie jetzt mit dem Bus nach Hause fahren, ja, Sie ein Gespräch mit jemandem anfangen und über irgendwelche Dinge reden, die eigentlich für Sie tabu sind, ja.